Meine heutige Splitpredigt hat den Titel, wenn die Zeit der Not anbricht. Das Gestehen der Welt wird immer verrückter und die Stabilität in unserem Land, wie auch in anderen Ländern, stagniert in rasanter Geschwindigkeit. Pandemiebedingte Produktionsausfälle, stockende Lieferketten, wegen Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten zwingen viele Firmen sogar in den Stillstand. Lebensmittelpreise explodieren, weitere Lieferengpässe werden für dieses Jahr schon wieder angedroht. Stromausfälle werden immer häufiger. Man spricht von diesem großen Blackout, der kommen soll. Energiepreise steigen stetig an, die Arbeitslosenzahlen steigen wieder an. Und viele weitere Probleme kommen auf die Menschheit zu. Und die Probleme werden noch größer werden. Im Inneren des Menschen löst das viele Gefühlsschwankungen aus. Und welche Gefühle lösen solche Probleme, die um uns herum geschehen, aus? Was haben wir zu befürchten? Woran sollten wir uns orientieren? Gibt es eine Vorsorgeformel für all die Probleme, die auf die Menschen und auf uns zukommen? Kommen auf uns überhaupt Probleme zu? Die Welt rast auf eine sehr, sehr schlimme Zeit der Not zu, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und es wird auch nie wieder so unbeschwert werden in dieser Welt, wie es zuletzt 2019 war. Christus sagt der Welt schlimme Zeiten voraus, worauf die meisten Menschen nur mit einem Verdrehen der Augen, mit Kopfschütteln oder mit spöttischem Gelächter antworten werden. Einige Propheten haben diese Merkmale in der Zeit des Alten Testaments unter Tränen sogar selbst verspürt. Schauen wir uns Psalm 42 und Vers 4 an. Psalm 42 und Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Schauen wir an, wo ist dein Gott? Psalm 79, Vers 10, auch. Psalm 79, Vers 10. Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Also auch solche Merkmale können auf uns irgendwann treffen. Joel 1, genau das Gleiche. Joel 1 und Vers 17. Nein, das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Aber das macht nichts. Gott warnt die Welt, nicht nur die Nationen einzeln, sondern die ganze Welt davor, dass sie mit ihrem gottlosen Treiben, mit ihrem Unglauben umkommen werden, wenn sie nicht auf Gott hören werden. Habakkuk 1, Habakkuk 1 und die Verse 1 bis 5. Dies ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst den Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht, darum ist das Gesetz ohnmächtig. und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Schaut hin unter die Völker, seht und wundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Aber auch Paulus warnt erneut und wiederholt mit den gleichen Sätzen wie Habakuk. Apostelgeschichte 13, und die Verse 40 bis 41. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist, so wie Habakuk spricht. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Genauso wie es auch heute ist, niemand lässt sich warnen, von allen Völkern in der ganzen Welt nicht und die Gott nicht kennen. Und niemand von ihnen möchte von dieser Zeit der Not etwas wissen. Viele glauben das nicht. Mit einem Grund, warum Christus sagte, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Eine Warnung für uns. Wir lesen das in Offenbarung 16 und Vers 15. Offenbarung 16 und Vers 15. Ist nicht so, als wenn Christus uns und die Welt nicht gewarnt hätte. Offenbarung 16 und Vers 15. Niemand wird dafür eine Entschuldigung haben. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Aber schauen wir uns die Zeit der Nöten an, von denen Christus auch gesagt hat, wovon er geredet hat. Gehen wir gemeinsam in Lukas 21. Lukas 21. Und lesen die Verse 7 bis 19. Die Überschrift darin in meiner Bibel, Luther 2017, heißt es, die Vorzeichen. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Und er sprach aber, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und die Zeit ist herbeigekommen, lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Schauen wir, selbst wenn Kriege kommen, wenn Probleme, wenn Nöte kommen, das Ende ist noch nicht da. Und dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort und Hungersnöte, schauen wir, Hungersnöte und Seuchen, also wieder Pandemien und Probleme. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen geschehen. Das ist noch bevor die große Trübsal geschieht. Man spricht vom Anfang der Wehen, aber es wird von einer großen Not gesprochen. Und die wir uns selbst auch unterziehen müssen. Es ist nicht so, dass wir alle so befreit sind von dem. Die darauf folgende Trübsal ist es, vor der wir beschützt werden möchten und auch müssen. Aber Paulus erklärt auch in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, dass er gar nicht über diese Zeit der Not sprechen will, aber vom Tag des Herrn, der kommen wird wie ein Dieb. Hier spricht er von dem Tag des Herrn, der kommt wie ein Dieb. Also genauso überraschend. Schauen wir 2. Petrus, was Petrus uns erklären will. Manche warten darauf und denken, oh, das kommt ja immer noch nichts, da tut sich nichts, warum dauert das so lange? Warum wird das so verzögert? 2. Petrus 3, die Verse 9 und 10. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Er verzögert es nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße besser zur Reue findet. Es wird aber des Herrn Tag kommen. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen. Wir haben auch hier eine Broschüre, gibt es eine Vorherbestimmung, wo darauf eingegangen wird, über diese Zeit, warum das so lange dauert und warum, oder dass Gott wüsste, wann diese Zeit anbricht, wird genau erklärt. Bitte, wer diese Broschüre nicht hat, möge sie bitte bestellen, sie ist kostenlos. Aber schauen wir auch in 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5. Da geht es in meiner Überschrift wieder, der Tag des Herrn. Wir lesen von Verse 1 bis 11. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, und ich hoffe, wir wissen alle genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit, ob wir wachen oder schlafen, heißt es hier, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut, auch in der Not. Erbaue der eine den anderen. Aber schauen wir nebenbei, was Paulus hier sagt. In Vers 6 sagt er, lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Aber in Vers 10 sagt er wiederum, Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das hört sich an, wie wenn da eine Diskrepanz zwischendrin ist. Was ist damit gemeint, ob wir schlafen oder wachen, aber wir sollten dann doch wachsam sein? Er sagt in Vers 6, spricht er von einer geistlichen Gesinnung, von einem geistlichen Schlaf, besser um ein geistliches Wachen. Schauen wir Römer 13, Vers 11 als Vergleich an. Römer 13 und Vers 11, er sagt, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Er spricht von dem geistlichen Schlaf. Epheser 5 auch. Auch Epheser 5. Und die Verse 13 bis 14. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, geistlich, von den geistlich Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wenn man tot ist, kann mich Christus zum Zeitpunkt zu den Lebenden nicht mehr erleuchten. Also ist es geistlich. 1. Petrus 5 und Vers 8, auch noch einmal. Da sagt Petrus, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, also es geht hier um das Geistliche, weil wir können auch den Teufel nicht sehen, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Schauen wir. Das ist ein geistlicher Schlaf oder ein geistliches Wachen. Albert Notes on the Whole Bible, Albert Barnes Notes on the Whole Bible, sagt Folgendes über diesen Schlaf von 1. Thessaloniker 5, Vers 6, wie auch Römer 13, 11. Schlaf als Untätigkeit, als Unempfänglichkeit, also resistent, kann man auch sagen, für die Lehren und Pflichten der Religion. Die Menschen sind von Natur aus nur im Bösen aktiv. In Bezug auf die Religion sind sie unempfindlich. Und der Schlummer der Nacht liegt auf ihren Augenlidern. Der Schlaf ist der Verwandte des Todes. Und er ist das Sinnbild für die Unempfänglichkeit und Dummheit der Sünder. Je tiefer die Unwissenheit und die Sünde, desto größer ist die Unempfindlichkeit gegenüber geistlichen Dingen und den Pflichten, die wir Gott und den Menschen schulden. Schauen wir, gegenüber geistlichen Dingen. In Vers 10 sagt Paulus von 1. Thessaloniker 5 hingegen, mit fleischlicher Gesinnung zu schlafen oder zu wachen. So wie es auch Römer 14, Vers 8 und 9 erklärt. Schauen wir es uns kurz an. Römer 14, die Verse 8 und 9. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Auch hier Albert Notes on the Whole Bible sagt, ob wir wachen oder schlafen, ob wir unter den Lebenden oder unter den Toten zu finden sind, wenn er kommt. Damit soll gezeigt werden, dass die eine Klasse der Lebenden keinen Vorteil gegenüber den anderen, die schon entschlafen sind, haben würde. Die sollte sie in ihrer Prüfung beruhigen und einen Irrtum berichtigen. Der Anschein vorherrschte, dass diejenigen, die bei der Wiederkunft lebend gefunden werden, einen gewissen Vorrang von den Toten haben würden. Und er sagt sie auch Anmerkung 1. Thessaloniker 4, die Verse 13 bis 18, ich schlage das nicht auf, sondern es bezieht sich auf die Erwachten und die Erschlafenen, die Lebenden und die Toten. Was bedeutet, dass sie zusammen oder zur gleichen Zeit beim Herrn sein würden, es gäbe keine Priorität oder Vorrangstellung. Das war der fleischlichen Gesinnung gedacht. Aber Christus ermahnt uns natürlich auch zu dieser geistlichen Wachsamkeit. Es ist aber nicht nur eine Ermahnung, wie manche vielleicht glauben. Spätzle hat das vorhin schön erklärt mit den Psalmen, dass das nicht nur was Schlechtes ist, sondern dass wir daraus Gutes entnehmen können, dass wir daraus lernen können. Sondern es ist eine Hilfe für die Zeit der Not, die kommen soll, so dass wir einerseits nicht von dieser Notsituation, die kommt, überrascht werden, andererseits auch wissen, wo und wie wir Hilfe bekommen oder uns gegenseitig helfen müssen und können. Schauen wir Lukas 21 einmal an. Lukas 21 und die Verse 29 bis 36. Und er sagt sie in ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und dann allen Bäumen an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch hier, zu dem Gleichnis. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, was wir vorhin gelesen haben, über diesen Kriegsgeschrei, über diese Nöte, die kommen, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und durch Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme, wie ein Fallstrick, wie ein Dieb, dass er kommt. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, dass wir standhaft werden, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lädte des Tages im Tempel, des Nachts, aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf, ihm im Tempel zu hören. Ha! Da habe ich zu weit gelesen. Macht nichts. Schauen wir auch Markus 13. Markus 13 und Vers 18 sagt, Christus sagt, bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Diese Flucht. Wenn die Flucht in dieser Notzeit anbricht, dass diese Zeit nicht im Winter geschehe. Und in Lukas 12, Vers 40 sagt Christus, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es ihr nicht meint. Die Hoffnung für alle übersetzt es etwas anders. Seid also zu jeder Zeit bereit. Denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und das ist die Gefahr. Was geschieht also, wenn die Zeit der Not anbricht? Ich frage noch einmal, welche Gefühle lösen solche Situationen in uns aus, wenn so eine Not anbricht? Es ist egal, welche Not das anbrechen kann. Man verliert den Job, hat kein Geld mehr, man wird ins Gefängnis geworfen. Was haben wir zu befürchten? Woran sollten wir uns orientieren? Gibt es eine Vorsorgeformel für all diese Probleme, die auf die Welt zukommen? Es könnte zu einer Zeit sein, in der wir vielleicht auch mal mit den Problemen rechnen müssen und viele werden dann zu uns kommen und sagen, na, wo ist denn jetzt dein Gott? Kann er euch nicht helfen? Lässt er euch jetzt im Stich, jetzt wo ihr Probleme habt? Jetzt ist euer Gott nicht da, wo ihr doch immer so daran geglaubt habt? Na, das ist ja ein feiner Gott. Jetzt, wo ihr Probleme habt, jetzt lässt er euch keine Hilfe zukommen. Kommt, wir helfen euch. Wir sind jetzt für euch da. Die Menschen, die uns immer damit verspottet haben. Aber ihr müsst dann aufhören, diesen Sabbat zu halten und diesen Zehnten zu zahlen. Ihr müsst aufhören mit dem ganzen Quatsch. Dann wird es euch schon besser gehen. Nach welchem Strohhalm greift man? Und gerade dann, genau dann, kann das eine gefährliche Situation werden. Herr Sperzel hat schon gefragt, warum verlässt man die Kirche? Könnte das ein Grund sein für uns, die Kirche zu verlassen, den Leib Christi zu verlassen, aufzugeben? Wenn solche Momente der Gefühle der Verzweiflung in uns sich auslösen und wir deswegen Gottes Weg verlassen, aus Unglaube, aus Angst, aus Verzweiflung, dann gibt es keine Entschuldigung mehr, außer ein Warten auf das gierige Feuer. und das wird ein Freudenfeuer für Satan sein. Und wenn wir dann wissen, dass es falsch ist, den Weg Gottes zu verlassen und wissen, dass Gott auf uns schaut und entrüstet ist darüber, und wir es aber aus Angst und aus der Not, dass es uns kalt lässt, dann hören wir, was Gott uns zu sagen hat. Sprüche 1. Beginnen wir mit Sprüche 1. Und die Verse 24 bis 33. Wenn man weg ist von der Kirche, schauen wir, was sagt Gott? Wenn ich aber rufe und ihr weigert euch, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lässt all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen über euer Unglück und euer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt. Wenn Schrecken über euch kommt, wie ein Sturm, und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen, weil wir uns daran wieder erinnert haben. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, sondern die Furcht der Menschen, die Furcht der Not. Mein Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod. Und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Schauen wir auch Sprüche 24 und Vers 10. Gott lässt sich seiner nicht spotten. Das lesen wir immer wieder. Sprüche 24, Vers 10. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Wenn wir nicht feststehen, wenn wir Satan nicht überwinden wollen, dann sind wir nicht stark in der Not. Dann sind wir verzweifelt und tun Dinge, die wir vielleicht nicht tun wollen. Sprüche 25, Vers 19. Auf einen Treulosen hoffen zu der Zeit der Not, schauen wir, wenn andere zu uns kommen, ja, wo ist denn Gott? Komm, ich helfe dir, ich regel das für dich. Aber du musst aufhören damit. Das ist wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß. So sieht das aus. Ich frage nochmal. Also was haben wir zu befürchten? Woran orientieren wir uns und welche Vorsorgeformel haben wir für die Zeit der Not, die kommt, die anbricht, die vielleicht gar nicht so weit weg von uns ist? Es ist ganz einfach. Alles ist uns gegeben. Alles. Wir haben nichts zu befürchten. Und es gibt eine wichtige, zugrunde liegende Vorsorgeformel, die besagt, die uns hilft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, 37 bis 39. Sie können das selbst für sich nachlesen. Wir können auch nur Freunde Christi sein und bleiben, wenn wir tun, was er uns gebietet, was er von uns verlangt, was Christus von uns erwartet, nämlich die Gebote Gottes zu halten. Und was sagen uns die Psalmisten? Psalm 9, schauen wir es uns an. Psalm 9. Die Psalmen sind wahrhaftig ein grundlegender, fruchtbarer Stock, um uns zu helfen. Psalm 9, die Verse 8 bis 10. Der Herr aber thront ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in der Zeiten der Not. Schauen wir an. Auch Psalm 20. Psalm 20 und die Vers 2 bis 3. Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion, aus Jerusalem. Psalm 37. Auch hier. Und die Verse 39 bis 40. Aber der Herr hilft den Gerechten, wenn wir unter den Gerechten bleiben. Hilft uns der Herr. Er ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie von den Frevlern erretten und ihnen helfen. Denn sie trauen auf ihn. Trauen wir auf Gott und Jesus Christus? Glauben wir, dass wir die Stärke haben? Paulus sagt, wer glaubt, der stehe, der sieht zu, dass er nicht falle. Aber zu all dem brauchen wir natürlich auch Glaube und die Hoffnung daran. Das ist sehr wichtig, dass wir die Hoffnung dafür haben, in uns halten, in uns manifestieren, uns damit stärken und das zu tun, was Christus von uns erwartet. Wir bleiben in Psalm 37 und ich fange an mit Vers 16. Er sagt, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Frevler. Es ist nicht schlimm, wenn man arm ist. Es macht nichts. Wir haben trotzdem Überfluss. Der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Erbe wird ewiglich bleiben. Der Herr weiß auch, wenn wir in Not sind. Er weiß das. Vers 19. Sie werden nicht zuschanden werden in böser Zeit oder in der Not. Und in den Tagen des Hungers werden sie satt werden. In der Not. In den Tagen des Hungers. In den Tagen der Not werden sie satt werden. Vers 21. Der Frevler muss borgen und bezahlt nicht. Aber der Gerechte ist barmherzig und gibt. Schauen wir, der Gerechte ist barmherzig und gibt. In Sprüche 3, die Verse 27 bis 28 lesen wir, dass Gott warnt, dass wenn man etwas hat, sage nicht zu dem, der in Not ist, komm morgen wieder, morgen will ich dir helfen, wenn du es doch hast. Dann hilf. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Er sagt in Vers 24, fällt er, so stürzt er doch nicht. Wenn wir fleischlich, physisch fallen, das ist nicht schlimm. Aber er fällt geistlich nicht. Wir müssen weitermachen. Es ist schlimm zu fallen, aber es ist schlimm liegen zu bleiben. Vers 25. Ich bin jung gewesen, sagt David, und alt geworden. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Wir sind nicht alleine. Auch wenn wir mal alleine zu Hause sind, vielleicht ist man mal einsam. Aber wir sind nie alleine. Und seine Kinder hat er nie gesehen, um Brot betteln. Nie bei anderen irgendwo rumbetteln sehen, in große Probleme zu kommen. Schauen wir auch Sprüche 12. Sprüche 12. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Sprüche 12 und Vers 13. Der Böse wird gefangen in seinen eigenen falschen Worten, aber der Gerechte entgeht der Not. Das ist auch etwas, das sind gewisse Charakterien, dass man uns Gottes Charakter aneignet, dass wir daraus lernen, das zu tun, was Gott von uns erwartet. Sprüche 11 und Vers 8. Der Gerechte wird aus der Not erlöst. Und der Gottlose kommt an seine Stadt. Auch Sprüche 17 und Vers 17. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Schauen wir. Ein Freund liebt alle Zeit. Christus ist unser Freund, wenn wir tun, was er von uns erwartet. Und er wird immer unser Freund bleiben. Genauso wie wir alle untereinander wahre, echte Freunde sind. Und wir sind alle geboren worden, auch für die Zeit der Not, um uns gegenseitig untereinander helfen zu können. Und was sagt uns Paulus in seinem Brief an die Römer? Ich lese es vor aus der Hoffnung für alle, Römer 12. Römer 12 und wir beginnen mit Vers 9. Wir alle kennen diese Verse, aber man muss sie in sich manifestieren. Man muss das in seinem Leben auch umsetzen. Er sagt, eure Liebe soll aufrichtig sein, ehrlich sein, offen sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Das Böse die Tat, nicht den Täter. Vers 10, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Vers 11, bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung und darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Alles das, was Gott uns verspricht, dass er uns helfen wird in der Not, dass er das auch erfüllt und erfüllen kann. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts im Gebet abbringen. Helft anderen Christen, Geschwistern, untereinander, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um einen Segen, um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusetzen, zu sehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Wir müssen ein Licht sein. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, von uns, von einem jeden selbst, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Geschrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Und das ist etwas, was wir Gott überlassen müssen. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Vers 20. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wie es Gott und Jesus Christus von uns verlangen. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, dann gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen damit. Die Luther 84 sagt dazu, du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und was für eine wichtige Lektion lernen wir von Petrus. 1. Petrus 5. 1. Petrus 5 und die Verse 5 bis 9. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, so wie es Paulus schon gesagt hat in 1. Thessaloniker 5, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen, und auch bereits gekommen sind. Aber diese Not, die anbricht, die wird kommen. Wir müssen durch gewisse Nöte durchgehen. Aber das bedeutet auch, Vertrauen auf Gott zu haben und nicht auf sich selbst. Nur trauen, denken, ja, ich regel das schon, ich mache das schon irgendwie. Nein. Miteinander. Alle für einen und einer für alle. Haben die Musketiere schon gewusst. Nur unter anderem Spektrum. Psalm 52, Vers 9. Siehe, das ist der Mann oder die Person, der nicht Gott für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen eigenen Reichtum und nahm Zuflucht bei seinem verderblichen Tun. Was wollen wir tun? Wollen wir Gott vertrauen? Haben wir das Vertrauen? Glauben wir an den Schutz in der Zeit der Not, bevor die große Trübsal kommt? Damit schließe ich jetzt meine Predigt und bitte Sie alle, bleiben Sie stark in der Not und mutig im Vertrauen zu Gott, sodass wir auch diesen gefährlichen Anschlägen Satans standhalten können. Bis zum Tage, an dem Christus kommt.